Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Ausgabe Nummer 71. Heute mal wieder mit dabei, wie ab sofort jedes Mal, der Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's gut. Wie?
Ja, mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich schon sehr, über unsere Themen heute zu sprechen. Und zwar haben wir tatsächlich einige, nachdem es sehr lange aussah, als ob einfach nichts in der Welt von Magic passiert, haben wir dann doch heute noch ein paar zusammenbekommen. Zum Beispiel, ganz frisch aus der Nachrichtenpresse, ein neues Secret Lair Drop mit unserem, also oder einer der hochkarätigsten Wizards of the Coast Artists, Seb McKinnon, wurde angekündigt, über welche Karten die da drin sind und ob sich das überhaupt lohnt, reden wir dann später. Dann gibt es ein neues Modern-Turnier, was ja hier und da für die Leute, die abseits von, oder die seit Corona nicht viel von Modern gehört haben, da vielleicht mal einschalten könnten. Dann reden wir über das nächste Woche auch schon erscheinende Commander Collection Green. Und zu guter Letzt reden wir ein bisschen über einen Artikel auf MTG Goldfish, der sich so ein bisschen der Ökonomie von Arena, der das so ein bisschen kritisiert hat und schauen mal da, was die da gesagt haben und wie wir dazu stehen. Und da würde ich sagen, Marc, was haben wir denn da für einen Secret Lair Drop bekommen?
Wir haben den Secret Lair Drop von eben Artworks von Seb McKinnon bekommen. Wir haben 4 Karten nur drin, was mich ein bisschen erschreckt hat. Man weiß natürlich noch nicht, was die Secret-Karte unter dem Secret Lair ist, weil da liegt ja immer wieder eine Karte drunter. Da weiß man jetzt noch nicht, ob das wieder so ein Glas-Planeswalker ist oder jetzt, wie bei den letzten paar Secret Lairs, so eine spezielle Karte. Mhm. Und ja, wir haben einmal einen Sumpf, was mich sehr erstaunt hat, dass da wirklich einfach ein Basic Land in so einem Halb-Full-Art drin ist. Ich meine, er ist schön. Es ist Seb McKinnon, der macht einfach großartige Artworks. Also wer es nicht irgendwelche Artworks von ihm kennt, ihr spielt wahrscheinlich alle ein Artwork von ihm. Einfach mal googeln, ihr findet garantiert irgendeine Karte, die ihr spielt, die von ihm ist.
Und ihr wisst wahrscheinlich genau das Artwork, wo ihr denkt, wow, alter Schwede, das sieht irgendwie so richtig abstrakt und weird aus. Da einfach mal unten links in die Ecke gucken und mal schauen. Ich glaube, Growth Spiral ist so ein Ding. Das hat man in letzter Zeit sehr häufig gesehen.
Oder halt der altbekannte, Piper? Der, wie heißt der Soul? Der Flicker-Typ. Ich check den, ich weiß gar nicht, wie er heißt.
Kitchen
Soul Herder, doch, klar, Soul Herder.
Ach, Soul Herder, ja, klar. Ja, ja, der ist auch sehr krass, ja.
Ja. Nee, dann haben wir noch meinen persönlichen Favoriten tatsächlich, die Saw of Temptation. Finde ich unglaublich hübsch, das Artwork. Auch wenn die Karte halt mittlerweile, sagen wir, sie hat die besten Jahre ihres Lebens hinter sich gehabt. Dann ein Print, der 5 Jahre zu spät kommt mit Damnation, was einfach ein sehr cooler Reprint ist, weil viele Leute spielen Damnation oder wollten Damnation spielen vor 3 Jahren oder so. Wo dann überall gebrüllt wurde, ja, reprinted Damnation. Und dann kam es ja im Modern Masters, ich glaube 2017.
2017, ja.
Ja, aber da haben sie sich viel zu lange Zeit gelassen und jetzt nochmal in Damnation nachzuschieben. Es ist ein cooles Artwork und die Leute spielen diese Karten. Ist vielleicht nicht so ätzend. Oh ja, und dann, ja, dann haben wir noch die Enchanted Evening.
Genau.
Eine sehr abstruse Karte.
Ja, das ist auch direkt das Erste, was mir da bei diesem Secret Lair Drop irgendwie aufgefallen ist. Die Auswahl ist schon etwas random. Also es ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, da ist ein gemeinsames Theme hinter. Es sind alles Sachen, wo vorher Seb McKinnon kein Artwork zugestellt hat. Und also was ich dir auf jeden Fall zustimmen würde, ist, jedes Artwork, was da drin ist, sieht absolut herrlich aus. Auch das Damnation mit diesen grotesken Wahlkreaturen, dessen Zähne irgendwie so aussehen wie Menschen. Und es sieht ganz, ganz großartig aus.
Ja.
Auch der Full Art Swamp. Also entweder ist das jetzt so ein Gimmick, was sie jetzt, also es wird ja wieder Teil von einer Super Drop sein. Also es wird jetzt sehr viele.
Da wollte ich gleich zu kommen.
Ach so, ja, Entschuldigung.
Ja, gar kein Problem. Also es ist ja jetzt auch raus.
Ja, genau. Es wäre auch tatsächlich sehr interessant, wenn die jetzt sagen, okay, es gibt 5 Secret Lair Drops. Und in jedem ist dann quasi ein anderes Basic Land von einem anderen Künstler drin.
Ja, die Frage ist, ob das jetzt dieser super Layer Drop ist, der auch die Bob Ross Artworks drin hat.
Oh, ja, stimmt.
Weil eigentlich müsste das im selben Atemzug genannt werden. Und damit haben wir aber auch schon das zweite Secret Layer, die von einer Quelle geleakten fünf oder sechs Secret Layers, die jetzt kommen werden in diesem Super Drop. Und es kann ja auch sein, je nachdem, dass bis das die Folge rauskommt, auch noch mehr Secret Layer Drops gedroppt wurden.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt rapide, wenn es halt wieder so ein Super Drop Bundle ist, wie es halt der erste Secret Layer war, wo man direkt alle zusammen in einem Schwung kaufen konnte. Ja. Für einen speziellen Preis. Ich denke mal, dann werden die jetzt in den nächsten Tagen
nach der Aufnahme. Ist so gestaffelt, dass man einen gewissen Zeitraum hat, um ein Secret Layer zu holen. Dann kommt das nächste, dann das nächste, dann das nächste, dann das nächste. Und am Ende kann man noch einmal ein gesamtes dann holen. Es ist aber, zumindest habe ich noch nichts dazu gefunden, was als Boni obendrauf war. Das letzte Mal gab es ja, glaube ich, ein Fetchland oder so obendrauf.
Stimmt, also,
schon also, cool. Weiß nicht, ob es diesmal auch wieder einen Bonus gibt.
Genau. Ja, das ist halt die Frage. Also ich kann mich auch erinnern, bei diesem Secret Lair Ultimate Edition Fetchländer, da wurde ja, glaube ich, auch gesagt, dass in den kommenden Secret Lair die teilweise als Bonuskarten mit dazulegen, was den Wert von diesem Set und von den Karten auf jeden Fall nochmal deutlich in die Höhe treibt. Weil wenn wir uns die Karten angucken, Saw of Temptation ist eine witzige Karte, also eine 4-Mana 2-2 fliegende Kreatur, die eine andere Kreatur klaut, solange sie auf dem Battlefield ist von einem Gegner. Dann Damnation, der 4-Mana Wrath, nur nicht wie Wrath of God in Weiß, sondern halt eben schwarz mit Doppelschwarz. Enchanted Evening macht alle Permanenten zu Enchantments in addition to its other types für 5-Mana mit 2 Azorius Dual-Mana-Sachen und halt.
Ja, Hybrid-Mana, genau.
Genau, Hybrid-Mana, so heißt es. Und dann halt ein Basic Land. Das ist jetzt mit Ausnahme von Damnation nicht so der Oberburner, muss man sagen, vom Wert. Also es ist jetzt nicht, wo man sagt, okay, da macht ihr dickes, dickes Plus. Aber wenn da jetzt natürlich noch ein Fetchland dabei ist, noch irgendwie so ein Stomping Ground oder sonst irgendwas, dann reden wir natürlich noch mal über was ganz anderes. Dann ist das natürlich.
Stomping Ground ist das Schockland. Du meinst, wo du Foothills.
Genau, Wooded Foothills, ja. Ich bin mit den Fetchländern. Daran merkt man, dass ich keine habe.
Ja, genau.
Ich sie nie in
ja, Hand gar hatte, kein ja. Problem. Ich finde ja auch manche Worte nicht wie Soulhörder. Dementsprechend ist das vollkommen okay. Stimme dir da voll bei. Voll zu, dass da auf jeden Fall einen Wert nach oben gehen würde, wenn man dann alle kauft. Und wenn es das schlechteste Fetchland ist, dann bekommt man trotzdem irgendwie 5 Euro Rabatt pro Secret Layer. Plus man hat auch nur einmal den Versand im Vergleich zu 5-mal oder 6-mal den Versand. Das ist schon etwas, worüber man nachdenken sollte. Aber man weiß eben nicht, ob da was oben drauf kommt.
Ja,
auf der anderen Seite, wenn das hier jetzt wirklich so bei 30 Euro ungefähr plus Versand liegt, ist das okay für Damnation, für Enchanted Evening, die halt beide, also Damnation ist halt natürlich relativ teuer. Enchanted Evening ist, glaube ich, auch nicht die günstigste Karte, aber auch jetzt keine ultra teure Karte. Aber Soft Temptation und ein Swamp, wenn das für 30 Euro rausgeht, in Foil.
Das habe ich gerade auch versucht rauszugehen. Es ist noch nicht die Shop-Seite online für dieses Secret Lair. Deswegen wissen wir nur, was wir aus dem Trailer wissen. Und das ist eigentlich nur den Namen der Karte und grob das Artwork, was man in so einem Trailer.
Das ist wahrscheinlich ein Non-Foil, weil beim Foil haben sie immer so einen Stempel drin gehabt für Foil seit neuestem.
Ja, das kann gut sein. Also,
aber selbst Non-Foil geht ja allein die normale Damnation für 25 Euro weg.
Ja, das auf jeden Fall. Also
das ist halt das Ding.
Ich glaube, es lohnt sich, wenn man die Karten wirklich haben will. Ja. Ein Ding mit den Secret Lair Drops, woran ich mich immer erwische, ist zum Beispiel auch dieses Extra Life Secret Lair, wo da eine Collective Company, wo Teferi's Protection drin ist, wo ich denke, oh, kaufe ich mir das, weil das sind wertvolle Karten und so. Und dann frage ich mich im zweiten Schritt, aber ich kam doch bisher auch eigentlich ganz gut ohne Teferi's Protection und Collective Companies, weil ich halt kein Deck habe, was die effektiv spielt. Deswegen ist es dann halt immer so die Verführung von der Secret Lair, wo man denkt, ja, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich sie kaufe oder nicht. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn ihr halt das Artwork wirklich, wirklich mögt und ihr sagt, okay, das ist es mir wert, die, ich sag mal, 30 bis 40 Dollar war, glaube ich, die teuerste Secret Lair bisher. Ich glaube, dann kann man mal ein Auge da
außer drauf haben. Diese Live, Extra Live, die war ja bei 60 Euro, weil 30 Euro gespendet wurden.
Genau, ja, die mal quasi außen vor genommen. Aber wie gesagt, es ist wieder Secret Lair. Wir müssen wieder quasi auf die Warnhinweise bei Secret Lair hinweisen. Zum Beispiel, dass wenn sie Foil sind, dass Curling exorbitant schlimm ist. Dass die, wann ihr die Karten bekommt. Das kann bis zu, ja, mittlerweile reden wir, glaube ich, von fast 6 Monaten, wo die Karten.
Ja, halbes von, Jahr ist Durchschnitt.
Von
ist
der tatsächlich Bestellung Durchschnitt.
Kommt. Das kann auch schlimmer sein.
Genau, also ihr wartet dann wirklich lange drauf. Also wenn ihr das jetzt, also vorbestellbar ist die, laut meinen Informationen, ab dem 30.11.2020. Ja. Also erwartet nicht, dass ihr die zu Weihnachten bekommt. Also davon,
davon kann so, ich glaube jetzt schon mal. Kurz nach Ostern.
Ja, ja, so ungefähr. Also das sind halt so die Sachen, die halt immer da mitschwingen, weil es halt ist halt ein Secret Lair Produkt. Es wird auf On-Demand quasi geprintet. Und da muss man halt gucken, ja, ob man das denn haben möchte. Kleine Quizart-Frage am Rande. Wie viel Secret Lair, also das ist jetzt ein Anniversary, muss man dazu sagen. Also heute vor, genau, oder sag mal, am 30.11. vor einem Jahr kam mal ungefähr das erste Secret Lair Super Drop raus. Wie viele Secret Lair Drops, glaubst du, gab es seitdem?
Ich glaube, das ist Nummer 30.
Ja. Genau, es sind 29 Drops. Ich glaube, es ist nicht Drops. Genau, ja, das ist tatsächlich der 30. Drop, was verrückt ist. In einem Jahr.
In einem Jahr.
30 von diesen Sets. Das ist sauber. Und jetzt kriegen wir schon.
Wenn ich jetzt die Antwort wüsste, würde ich die Gegenfrage stellen: Wie viele Magic Sets hat Magic generell als normale Booster Sets?
Pro Jahr?
Nee, also pro Jahr sind es irgendwie. Ist ja bewusst, aber insgesamt.
Boah, insgesamt weiß ich das leider auch nicht.
Und ich bin mir nicht sicher, ob, wenn wir das Ende nächstes Jahr erreichen. Und dass wieder so viele Secret Layer Drops sind, ob wir dann nicht mehr Secret Layer Drops als normale Booster haben.
Ja, das stimmt. Das könnte eigentlich ganz gut sein, ja. Vor allen Dingen, wenn sie mit der Frequenz dann auch weitermachen, weil es gibt 4 Standard-Sets pro Jahr von Magic the Gathering, so im Durchschnitt. Dann kommt da noch mal, weiß ich, eine Magic, hier Modern Horizons oder hier Commander Legends mit dazu. Dann sind da mal 6 pro Jahr oder so. Oder vielleicht auch noch mal ein Jumpstart, dann kommt noch eins dazu. Aber 30 pro Jahr muss man auch erstmal toppen. Also, das ist schon eine ordentliche Arbeit.
Aber sie werden besser, also die, was heißt besser, die Playability der Karten sind haben halt nicht abgenommen. Ich meine, sowas wie Damnation wird halt auch noch immer im Modern gespielt, selbst ich habe es in meinem Modern-Deck drin. Und dementsprechend schaffen sie es immer noch, Karten zu drucken, die eben relevant für die Formate sind.
Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, wie gesagt, greift gerne zu, wenn ihr, also erstmal eine Frage an dich, würdest du es dir holen? Schätzt es dir?
Nein, okay. Ich bin absolut ein zyklärer Gegner tatsächlich.
Ja.
Spätestens nach dem nicht genannten, dem Zyklär, was man nicht nennen darf.
Genau. Ja, darauf wollte ich mich auch gerade.
Davor ja auch schon. Ich habe ja, weiß nicht, ob ich das erwähnen sollte. Ich habe ja mal so ein Video gemacht über die Thalias. Das war, ging halt gar nicht. Das habe ich auch versucht, zu möglichst vielen Leuten zu schicken. Und du hast es, glaube ich, auch geteilt und alles.
Ja.
Und das ging halt gar nicht.
Ja, findet ihr in den Kommentaren, beziehungsweise in der Videobeschreibung oder in den Shownotes, verlinke ich das mal, weil es ist wirklich ein sehr guter Showcase zu, ja, diese Vorfreude, dann kommt es endlich an und dann ist die Qualität so, ja, absolut semi bis unplayable. Also es ist wirklich, ja. Ja, sehr problematisch. Und das Thalia-Ding war sowieso auch so ein Ding, wo ich dann auch überlegt habe, mir zumindest eins zu kaufen. Und das war dann leider, oder Gott sei Dank, habe ich es dann nicht gemacht. Ja, das stimmt. Aber okay, ja. Ich würde sagen, wir ziehen mal weiter zum nächsten Thema. Einem ja etwas kleineren Thema, aber trotzdem einen, wie ich finde, sehr netten und auf das ich gerne hinweise. Und zwar hatten wir ja letzte Woche über die MOX 2019 gesprochen, wo ich jetzt mittlerweile herausgefunden habe, warum das 2019 war, obwohl wir schon ja fast 2021 haben. Und zwar, weil es immer weiter zurückverlegt wurde aufgrund von ja anderen Turnieren, die da Vorrang hatten. Und dann wollte man das irgendwie nicht auch unterm Deckel fallen lassen. Und da hat man quasi gesagt, okay, verschieben's. Und dann kam irgendwann die Zeit, wo man gesagt hat, okay, 2019er MOX, jetzt ist es ja, endlich
so weit. Peinlich.
Genau. Es ist auf jeden Fall sehr komisch. Aber diesen Sonntag, also jetzt, wenn ihr das hört, quasi in 2 Tagen, um 19 Uhr könnt ihr auf Twitch ja die Nachfolger oder das Replacement-Event zum MOX sehen. Und zwar, die Abkürzung bleibt immer noch gleich. Es ist immer noch MOCS, was aber diesmal nicht für Magic Online Championship Series steht, sondern für Magic Online Champion Showcase. Und besteht auch nur aus 8 Spielern, die zum einen Zendikar Rising Draft spielen werden und eben Modern und das Ganze um ein Lostopf von $70.000. Ist jetzt nicht ganz ein Ersatz für die traditionelle Grand Prix Coverage, die wir ja ganz, ganz früher mal hatten, die jedes Wochenende irgendwo anders im Land gespielt hat. Aber ich denke mir gerade für Leute, die jetzt super, super lange auf Modern verzichten mussten und super, super lange Eternal Events oder Eternal Formate vermisst haben, hier ist nochmal eine Gelegenheit, wo ihr euch dann mal schönen Sonntag gönnen oder einen Samstag gönnen könnt, da mal reinzuschauen. Habe ich eben Sonntag oder Samstag gesagt? Das ist auf jeden Fall am Samstag um 19 Uhr auf Twitch.
Du hast Sonntag gesagt, deswegen in 2 Tagen. Also, wenn ihr das hier hört, morgen.
Genau, genau. Auf dem twitch.tv/magic-twitch-Kanal. Einfach mal einschalten. Das Ganze wird gehostet von unter anderem Emma Handy, Jessica, Estefan, Cedric Phillips und ganz vielen anderen tollen Hostern. Wirst du es dir anschauen?
Wahrscheinlich nicht, weil ich Samstag keine Zeit habe. Leider. Also ich werde mir tatsächlich ein Recap wahrscheinlich anschauen am Sonntag dann, weil Sonntag habe ich Zeit.
Ja.
Aber Samstag werde ich es leider wahrscheinlich nicht schaffen.
Ja, ich werde mal schauen, ob ich mal Zeit habe. Also wenn ich es Minimum nebenbei laufen lasse, wie ich halt früher die Grand Prix immer ganz gerne im Hintergrund habe laufen lassen.
Ja.
Das wäre ja schon mal was. Schön an dem Tag nach FNM zu Hause sitzen, schön Twitch anschalten, Grand Prix gucken und dabei irgendwie die Decks nochmal verbessern. Das waren die good old times. Und dementsprechend, ja, schaltet ein, wenn ihr Bock auf ein bisschen Modern habt und auf tatsächlich Draft. Was ich finde, ja, Draft ist so ein komisches Ding. Bist du ein Draft-Fan?
Ja und nein. Also ich habe es geliebt. Wir haben damals zu Pre-Releases, hatten wir eine feste 8-Mann-Truppe. Wir haben uns ein Display geholt, haben gedraftet mit den 24 Boostern und die anderen 12 Booster waren sozusagen Preispool.
Okay.
Das hat mega viel Spaß gemacht, weil wir hatten auch sowas zum ersten Innistrad, war zum Beispiel unser Draftpool war halt ein Foil-Snapcaster, ein Snapcaster und eine Liana of the Veil.
Oh, nice.
Und ich habe gewonnen und habe mir den Foil-Snapcaster genommen und habe gesagt, ey Jungs, ich hätte auch gerne einen zweiten, weil ich würde den gerne spielen. Dann ist der zweite dran gekommen mit Picken. Der hat dann nicht die Liliane of the Veil gepickt, weil der Mann auf dem 5. Platz hat gesagt, ey, die würde voll gut in mein Deck passen, wäre cool, wenn ich die picken dürfte.
Ja, nice.
Und es ging halt überhaupt nicht um Value oder ähnliches, sondern es ging einfach nur um Spaß haben mit Draften, mit irgendwie mit seinen Freunden Zeit verbringen. Dieses good old Magic.
Ja.
Und das hat mega viel Spaß gemacht. Ebenfalls der Mystery Draft, und zwar der Convention Edition. Die wir auf dem Grand Prix in Bologna gemacht haben mit unserem Team. Großartig, hat auch mega viel Spaß gemacht. Das Problem ist, ich finde, Drafts machen nur Spaß, wenn du mit 8 Freunden draftest. Also dieses altbekannte 8 Freunde sollt ihr sein.
Ja. Ja, das ist tatsächlich so ein guter Punkt. Wenn du das
mit random Leuten machst oder im Laden machst oder ähnliches, finde ich es unsagbar unschön, ehrlich gesagt.
Wie siehst du das? Ich muss sagen, ich finde Draft, vom Konzept her gefällt mir das. Mir gefällt das, dass man sowohl neue Karten bekommt durchs halt Draften und durchs Picken, was man sich da aussucht, und halt eben zum Spielen kommt, was ja auch noch ein sehr wichtiger Part ist. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich war immer zu schlecht zum Draften. Ich habe nie so ganz verstanden, wonach ich suche und bin auch ganz schlecht darin, wenn es geht darum, Value-Picks zu umgehen. Also keine Ahnung, wenn ich da eine Mythic sehe aus irgendeinem Set und sie so, okay, die wurde noch nicht gepickt, dann muss halt mein Deck dran glauben. Und ich nehme da schön die Mythic raus, auch wenn es eigentlich nicht in mein Deck passt. Aber ich habe trotzdem immer Spaß, wenn wir draften. Also ich war, glaube ich, nur bei so einer Handvoll Drafts in meinem Leben bisher teil. Aber und jedes Mal war ich weit weg davon zu gewinnen. Also es war immer so ein Ding, wo ich ja halt gesagt habe, okay, ich nehme hier raus, was ich gebrauchen kann und schaue einfach mal, wo ich am Ende lande. So ein bisschen wie Pre-Release. Von daher, ich muss auch sagen, zu draften braucht man schon erweiterte Ahnung von Magic und wie Decks funktionieren und wonach man guckt und wie die Kurve funktioniert.
Und das wird nicht umsonst die Königsdisziplin genannt.
Ja, das stimmt. Das trifft wirklich ziemlich gut, weil du schon nicht nur beweisen musst, dass du ein Deck bauen kannst, sondern dass du auch Entscheidungen treffen kannst, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat. Also das Theory-Craften quasi, der halt dann welche Decks gespielt werden können und welche Karten dagegen gut sind, das ist schon ziemlich verrückt.
Ja, wobei ich das schon wieder ein bisschen schade finde, dass Leute da wirklich hingehen und dieses Environment dazu missbrauchen, wirklich hinzugehen zu sagen, ja, ich habe mir jetzt alle Karten angeguckt, die man draften könnte, ich habe mir Prozente rausgesucht, wie oft eine Karte bei rumkommt.
Ja.
Und jetzt werde ich dementsprechend dann anfangen zu spielen, zu draften. Das finde ich, das ist genau das, weshalb es mir im Laden halt sehr wenig Spaß macht, weil da werden diese Leute dabei sein.
Ja.
Und ich halt eher mit Freunden, die einfach teilweise random Quatsch picken und einfach Spaß haben.
Ja.
Deswegen, ich habe noch einen Conspiracy 1, einen Conspiracy 2, zwei Mystery Displays und
nice.
Ich habe noch irgendeinen Draft Display. Battlebond.
Ja.
Habe ich tatsächlich alle noch daheim, alle verschlossen, unterm Bett liegen, falls man irgendwann mal draften möchte.
Ja. Das ist tatsächlich so ein Punkt, Alter. Diese Battlebond- und Conspiracy-Sets, die hätte ich auch unfassbar gerne gedraftet. Weil die einfach die mit den Mechaniken, die da dazugekommen sind, mit Monarch, mit Battlebond, mit diesem Two-Headed-Giant-Prinzip und so weiter, das klang alles immer nach sehr viel Spaß. Und hätte ich gerne mal gezockt, wenn es denn
zu meiner Zeit ist. Ja, wenn wir zocken, lade ich die auf jeden Fall ein.
Sehr gut, sehr gut. Tatsächlich auch, gerade wo wir beim Thema Draft sind, hast du ein bisschen was gehört zu dem Commander Legends Draft? Hast du dir irgendwie mal Gameplay angeguckt oder ähnliches?
Ich habe mir Gameplay angeguckt, und zwar einiges. Und zwar das Erste, was mir aufgefallen ist, dass die meisten Leute nicht mit 6 Boostern gedraftet haben oder mit 3 oder so, wie es angegeben ist, sondern mit 7.
Okay.
Irgendwie hat sich das etabliert, dass die Leute wirklich mit 7 Boostern da hängen und anfangen, sich daraus Decks dann zu bauen im Draft, wo ich mir dachte, wow, what? Das ist viel, weil normalerweise hängst du so mit 45 Karten da und baust dir daraus ein Deck und machst was und die Leute hängen da halt dann auf einmal mit über 100 Karten und bauen sich daraus ein Deck, wo ich mir dachte, what?
Das macht
entweder habe ich was falsch gelesen oder man soll das so machen.
Ja. Ja, das ist interessant. Ich habe ein bisschen so Livestreams geguckt auf Magic Online und alter Schwede, also das scheint ja das grindigste, weiß nicht, kalter Krieg-Modus von Magic the Gathering auf dem Feld zu sein, weil alle Leute zum einen halt durch die Commander, dadurch, dass man 60 Kartendecks hat und halt doppelpickt, kam es den Streamern und den Content-Creatern dann sehr häufig dazu, dass sie haben zum Beispiel gesagt, ja, ich will jetzt Elfen spielen und ich drafte jetzt quasi mir Elfenkarten. Und nun muss nur einer dabei sein, der auch zufälligerweise in den richtigen Farben oder halt auch Elf machen möchte. Und schon kriegst du nie auch nur eine brauchbare Karte, weil dadurch, dass man über 2 Karten pickt, ja auch super schnell einfach die Farben die quasi rausrotiert sind. Und ich glaube, teilweise hat dann das Draft-Erlebnis und das Spielen der ersten Runde irgendwie was mit 4 Stunden gedauert oder so.
Ja, das habe ich auch mit.
Wo ich denke, wow, also das ist wirklich vielleicht passt dieses Konzept einfach nicht so gut aufeinander, wo man denkt, wir haben ja eben schon gesagt, so Königsdisziplin Draft, so highly competitive, wenn man es halt richtig auf Turnieren spielt. Und dann Commander, was ja wirklich Bier auf, komm, wir haben jetzt mal hier unsere Decks und schauen mal, was für das crazy Shit wir machen können. Das war ja noch nicht mal
ein richtiges Commander. Man durfte Karten ja zweimal spielen, was irgendwie vollends gegen Regeln ging, weil entweder spiele ich Commander und spiele jede Karte einmal, oder ich spiele einen Draft und darf jede Karte spielen, die ich picke, egal wie oft.
Ja. Ja, und halt dazu kommt noch dieses Selbst repräsentieren und selbst ausleben, das fällt natürlich komplett weg, wenn du der Gunst der anderen Spieler quasi ausgesetzt bist und eigentlich das nehmen kannst, nur was du halt bekommst. Und dann musst du halt gucken, dass du in der Farbkombination bist, die du spielen kannst. Und dann bleibt dieses Commander, ich habe mir jetzt hier ein Deck gecraftet, was meine Persönlichkeit irgendwie widerspiegelt. Das bleibt dann halt so ein bisschen aus. Und das ist halt dann irgendwie was, wo ich gedacht habe, okay, Commander Legends als Set und was das für Commander quasi hinzugefügt hat, super. Mit ein paar Ausnahmen. Aber ich glaube, dieses Format, da müsste man entweder noch mal ran oder einfach vergessen, dass es das jemals gab. Weil ganz so großartig, schien es dann doch nicht.
Nee, fand ich auch nicht. Ja. Aber das passt gerade.
Ja.
Dann würde ich direkt eine Überleitung machen zu unserem nächsten Thema.
Sehr gerne.
Und zwar zu Commander Collection Green. Ein Set, was jetzt mittlerweile endlich Preise hat. Also die Karten davon sind jetzt schon etwas länger draußen. Mit Bayalise, Solring, Commander, Tower, Sylvan Library und so weiter und so fort. Und dafür haben wir jetzt endlich Preise, die ersten Preise zumindest auf Card Market und anderen Plattformen. Und die haben mich erschreckt. Also es war so, dass die normalen Standardprodukte liegen so aktuell so um die 60 Euro für diese, ich glaube, es sind 8 Karten. Ja. Und die Premium-Produkte, wo dann All-Foil sind, liegen bei 120 Euro.
Ja.
Das ist ein VIP Double Masters Pack.
Ja, das stimmt. Das ist schon krass.
Und das, also das fand ich, das hat mich so überrascht. Ich meine, klar, es ist cool, es sind unglaublich coole Commander-Karten drin, wie Omnath, also der monogrüne Omnath, oder eben, wie ich schon gesagt habe, Sylvan Library, die Bane of Progress ist drin, es sind wirklich coole Karten drin.
Ja. Oder auch aber Worldly Tutor.
Das sind beides Preise, wo ich sage, ja. What? Also bin ich da alleine siehst du das genauso, also, dass das einfach viel zu teuer ist?
Also ich habe mir schon irgendwo gedacht, als dann die Karten gespoilt wurden, beziehungsweise als sie dann preisgegeben wurden, dass es nicht die Spellbook-Preis-Range sein wird, was verwirrend ist, denn die Verpackung, zumindest wie sie hier auf der offiziellen Wizards of the Coast Magic the Gathering-Seite ist, genau das anzeigt. Also es ist quasi von der Verpackung her, könnt ihr euch vorstellen, wie bisherigen Spellbooks, Spellbook Jace, Spellbook Gideon und so weiter. Aber der Value, also ich glaube, teilweise sind die Karten ja zusammengenommen irgendwas fast 200 Euro wert oder so. Und ja, es ist schon hart, auf jeden Fall dieser Preis, gerade für so ein Produkt, wo man denkt, okay, das muss jetzt nicht unbedingt Premium sein, neben den ganzen Premium-Produkten, die wir halt schon haben. Sondern es könnte auch einfach nur so ein nettes Goodie sein, wie das Commander-Arsenal, wo man halt einfach so ein paar Karten reingepackt hat, die man halt gut gebrauchen kann. Und für Leute, die halt gern grün spielen, dass sie sich halt da einfach ein bisschen was halt rausholen können für
wobei
kleines
Geld. Wobei das Commander-Arsenal damals auch schon 100 Euro gekostet hat.
Ja, das stimmt. Aber halt eben
das
nicht
war schon
120.
Teuer. Ich hätte es einfach mit den Spellbooks verglichen. Für mich ist das ein Spellbook-freier Lease. Ganz einfach. Also
eigentlich schon, ja.
Ich find's irgendwie strange, dass sie hingehen und Anfang des Jahres einen Chandra-Spellbook rausknallen, da Karten reintun, die wirklich, wirklich teuer waren und dadurch echt im Preis runtergegangen sind, was voll okay ist, die sich mittelmäßig gut verkauft hat, weil, Viruszeit. Aber
ja. Und es gab noch ein paar Probleme.
So 60,
ja.
Boah.
Ja, das ist schon hart. Also ich muss tatsächlich sagen, wegen dem Spellbook Chandra, ich fand das teilweise ein bisschen lazy designed. Also die Kartenauswahl war schon ganz gut. Aber sowas wie Cathartic Reunion ohne neues Artwork oder Young Pyromancer ohne neues Artwork, das war halt so ein bisschen, da war das Spellbook Gideon schon geiler.
Aber auch da hattest du ein paar alte Artworks dabei, wie das Blackblade oder das Near-Death Experience.
Nee,
oder
Blackblade
auch
Reforged
bei dem Jace hattest du es auch dabei. Du hattest da auch Karten wie den Brainstorm oder den Counterspell, die eben neue Artworks bekommen haben. Aber du hattest eben auch welche, die das alte Artwork, wie zum Beispiel der Jace selber, das alte Artwork behalten haben.
Ja.
Das war immer so ein Misch. Das fand ich immer nicht schlecht. Gerade wenn Leute halt jetzt nicht unbedingt drauf gestanden haben, dass überall Gideon drauf sein musste.
Ja, natürlich, klar. Auf der anderen Seite ist es ja das ist die Gideon Collection. Und ich meine, das Warship,
aber dann hätte man
Rest
hier auch eine Freya-Lise-Collection draus machen können. Ne?
So, ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Argument.
Ich finde den Preis sowas von daneben.
Also man könnte auf jeden Fall fragen, also ich meine, die Kartenauswahl sind ja wirklich nur 8 Karten, ne? Mhm. Also das ist halt nicht deutlich mehr, was an tatsächlicher Druckleistung, in Anführungszeichen, aus dem Hause Wizards of the Coast quasi kommt. Also es sollte vom Aufwand her nicht teurer zu produzieren sein, wie du sagst, Spellbook Jace, Spellbook Gideon, Spellbook
Chandra. Sogar noch günstiger, weil du nicht dieses Booster dabei tun musst, wo eine Karte in voll dabei ist.
Ja, genau.
Und also theoretisch müsste es günstiger sein wie ein
Theoretisch, aber jetzt haben wir halt natürlich wieder diesen Punkt, den wir auch bei Secret Lair Drops immer sehr gut beobachten können, ist, dass Wizards of the Coast die Sachen gerne so preist, wie es halt gerade so sich am Secondary Mark orientiert. Und das war halt auch das, was ich meine mit dem, als ich die Karten schon gesehen habe und wie viel Wert da drin steckt, wird das, glaube ich, eben nicht so ein Spellbook, leider. Also ich hätte es mir auch lieber als Spellbook gewünscht, tatsächlich. Aber einfach bei der Auswahl vermutlich war mir das schon irgendwie klar, dass es halt eben nichts ist. Und ich muss mal ganz kurz sagen, ich weiß nicht, ob wir das schon im Podcast auch besprochen haben damals, aber teilweise auch komische Entscheidungen, also Command Tower und Soul Ring. Ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben. Auf der anderen Seite sind das genau die zwei Karten, die in jeder Precon mittlerweile drin ist. Und klar, Soul Ring hat immer noch also auch Special Artwork Soul Ring wird immer noch seinen Preis wert sein.
Command Tower auch.
Genauso Command Tower. Aber sind jetzt nicht Karten, die grün schreien? Also gerade.
Nein, überhaupt nicht. Und vor allem nicht Leute, die nach Mono-Grün Commander geschrien haben, die jetzt unbedingt sagen, ich möchte auch einen grünen Soul Ring haben.
Ja, soweit ich weiß.
Wenn ich ein Special Artwork Soul Ring haben will, dann bitte den von Magic Fest.
Ja, zum ganz Beispiel. Einfach. Oder halt den die Masterpiece-Geschichte von Kaladesh. Vor allen Dingen, das Ding ist halt gerade grüner, also gerade grün ist ja die beste Farbe zum Rampen, auch in Commander. Und ich glaube, das ist sogar noch die Farbe, die am ehesten auf dem Soul Ring im Deck verzichten könnte, wenn sie
und denn auch wollte. Auf den Command Tower.
Genau, und genauso auf dem Command Tower. Also, das ist eine weirde Entscheidung. Aber ja, die Preise, das ist halt auf jeden Fall schon krass. Also, das wird so ein Ding sein. Fragt mal bei eurem Local Game Store nach, wie teuer das da sein wird, wenn es denn kommt. Meine Informationen.
Wenn es überhaupt Leute so viele haben, also es ist tatsächlich so, da kann ich wieder ein bisschen Insider-Informationen droppen. Leute bekommen nicht viele von diesen Premium-Produktionen davon. Also, es ist nicht so, dass irgendein Laden hingehen kann und sagen kann, ich hätte gern 5000 Premium, also die All-Foil-Version, sondern die sind tatsächlich auch sehr hart. Ja, man könnte fast schon sagen, limitiert, gerade die Premium, also die All-Foil-Version.
Ja, die gehen ja nur an VPN. Die gehen ja nur an VPN-Premium-Stores, laut der Webseite quasi.
Ja, nee, nicht ganz.
Oh, okay, komisch. Aber da wird auf jeden Fall hier ausgewiesen, dass wenn ihr quasi eine haben könnt, ihr in diesen Stores quasi nachfragen könnt. Genau. Sonst halt Local Game Store. Der Release-Tag hier auf der Website ist der 4. Dezember. Checkt das, wie gesagt, mit dem Local Game Store nochmal ab, ob die Lieferung dann auch pünktlich kommt. Da haben wir gerade mit Commander Legends so ein bisschen Erfahrung, dass das ein bisschen später auch mal sein kann. Oh ja. Also da einfach mal gegenchecken, wenn ihr daran grundsätzlich interessiert seid. Ist das denn was für dich und für welchen Preis würdest du es dir denn holen?
Tatsächlich wäre es etwas für mich zum Verschenken. Ich würde das Ding auseinandernehmen, weil ich kenne jemanden, der Sehrgard Omnath als Commander gespielt hat. Ich kenne jemanden, der seit Ewigkeiten eine Sylvan Library braucht, aber zu geizig ist, sich eine zu holen.
Ja.
Und wenn ich das Produkt für, keine Ahnung, 30 Euro bekommen hätte und das komplett aufgeteilt hätte, dann hätte ich daraus wahrscheinlich ein Weihnachtsgeschenk für ein paar Leute gemacht.
Ja, das stimmt. Dafür, ich habe tatsächlich dieses Spellbook Jace habe ich damals verschenkt an einen Kollegen, der mit mir Magic angefangen hat. Die machen sich sehr gut als Geschenke, aber die Karten auch an sich, die haben ja auch alles samt, glaube ich, neues Artwork teilweise bekommen.
Ich glaube, dieses Mal sind es alle ein neues Artwork tatsächlich, ja.
Ja, und die machen sich auf jeden Fall auch super als Geschenke.
Ja, genau, also das hätte ich einfach verteilt und ich habe mir das auch schon so ein bisschen zurechtgelegt, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht gebe ich auch 50 oder 60 Euro aus und kaufe mir die Premium-Edition, weil das ja auch cooler ist zum Verschenken. Ja.
Aber nicht
lassen für die wir das, 120 Euro. Lassen wir das. Es zerreißt mir nur das Herz. Lass uns lieber weitergehen.
Genau, wir gehen mal weiter. Und wo wir gerade bei zu teuer, zu wenig, zu alles ist, gehen wir mal zu Magic Arena. Vom Standpunkt her habt ihr vielleicht schon rausgehört, dass wir beide jetzt nicht die größten Magic Arena-Fans sind. Ich spiel's ab und zu mal, wenn mir mal irgendwie danach ist. Aber mir ist tatsächlich die meiste Zeit, ehrlich gesagt, nicht danach. Also jede andere Art von Magic Arena, jede Art andere Art Magic the Gathering zu spielen, ist dann eher was für mich. Und das Ganze wird jetzt noch ein bisschen, oder rein finanziell gesprochen, gibt es da einen sehr interessanten Artikel von MTG Goldfish, geschrieben von Saffron Olive, den man ja auch in der Community in Amerika zumindest auch schon kennt. Und ihm ist das so ein bisschen aufgefallen, dass Magic Arena verdammt teuer ist. Was jetzt natürlich keine Überraschung ist. Aber er kam tatsächlich für das Jahr 2020, er hat zusammengerechnet, was er als Content Creator und damit halt auch als jemanden, den man als Whale bezeichnen würde, ausgegeben hat. Und er kam auf 1.700 Dollar pro Jahr, was schon mal echt eine Hausnummer ist. Also für ein grundsätzlich Free-to-Play-Game ist das schon mal echt eine ganze Menge Holz. Und er hat das halt quasi so gerechnet, dass er quasi für jedes Standard-Set hat er $100 in virtuelle Booster gesteckt, weil es gibt ja keine andere Art und Weise, an Karten zu kommen, außer halt Wildcards, die man sich eher spielen kann und die man aber auch quasi sich durch Booster quasi ankaufen kann auch. Und gerade problematisch wird's für ihn bei so Zusatzprodukten wie Kaladesh Remastered oder Amonkhet Remastered oder Jumpstart. Wo er im Falle von Kaladesh Remastered $150 bisher ausgegeben hat auf Magic Arena für Booster und hat damit es nur geschafft, ein Drittel der Mythics aus dem Set zu ergattern. Also auch wirklich alle Mythic Wildkarten ausgegeben, die in den Boostern drin waren, die er noch so hatte, und kam auf ein Drittel der Mythics, was schon echt eine fette Hausnummer ist, wie ich finde. Und das quasi mal weitergerechnet, um quasi Zugriff auf alle Mythics aus Kaladesh Remastered zu kommen, müsste er fast $400 ausgeben. Im Artikel wird da noch mal ein bisschen rumgerechnet und er meinte dann, okay, um Playsets von denselben Karten Paper zu kaufen, wäre bei $240, was immer noch nicht wenig ist. Und auf Magic Online, da musste ich echt lachen, als ich es gelesen habe, $17. Also für etwas weniger als $20 kriegt ihr sämtliche Mythics aus Kaladesh Remastered auf Magic Online, aber es hat natürlich andere Gründe, dass halt niemand dort Standard wirklich spielt. Aber ja, dann gibt's noch ein paar andere Probleme, wie dass das Duplicate Protection zwar eingeführt ist, für die Leute, die es nicht wissen, quasi, wenn man eine fünfte Karte bekommen würde von einem Playset, was man schon hat, gab es ganz am Anfang oder vor gar nicht allzu langer Zeit in Magic Arena, gab es dann immer ja Gems dazu. Und mittlerweile wurde ein Protection-Algorithmus eingeführt, der quasi anstatt, wenn ihr dann quasi eine Rare bekommen würdet, die ihr als Playset habt, ihr bekommt einfach eine andere Rare quasi zugeliefert, so dass es jetzt nicht mal komplett random ist, was ihr bekommt in den Kaufboostern, die ihr im Store bekommt, sondern dass ihr da quasi sagen könnt, okay, solange ihr noch nicht alle anderen Rares habt, bekommt ihr die fünfte Rare von einem Playset nicht. Und das hat bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert. Jetzt wird es halt langsam problematisch mit den Karten, die dann ein weiteres Mal in den Klienten kommt, wie zum Beispiel bei Rishka Pima Renegade, der in Jumpstart war und jetzt halt wieder in Kaladesh Remastered dazukommt. Was immer noch heißt, okay, Seth von Olive müsste jetzt immer noch alle anderen Rares im Playset haben, bevor er in dem Booster die Rishka bekommt. Jedoch sind es dann immer noch vier Booster oder vier Rare-Slots, die für die Karte, die er schon im Playset hat, draufgehen. Also vier Rares, die quasi komplett aus dem Muster fallen, die quasi geschenkt sind, weil man wird bei Magic Arena nie mehr als Playset brauchen. Und das ist halt dann immer so ein Problem, dass es halt so super teuer wird. Und er rechnet das in dem Artikel noch sehr schön hervor. Und gerade die jetzt in den letzten zwei Monaten rausgekommenen drei Zusatzprodukte, die nicht an Standardsets gebunden waren, also Jumpstart, Amonkhet Remastered, letzten Monat und diesen Monat dann Kaladesh Remastered, sind zwar schön zu haben, aber halt auch eben sehr teuer, weil sie halt nicht in dem normalen Cycle mit den anderen Rewards mit dazugekommen ist, weil die normalen Rewards Booster sind ja alles Standardsets. So, long story short, es ist verdammt teuer, Arena zu zocken. Und jetzt kommt natürlich noch ein paar Faktoren dazu, die das alles wieder relativieren. Zum einen ist MTG Goldfish und Saffron Olive sind natürlich Content Creator, die 6 bis 16 Decks die Woche brauchen und spielen wollen. Und wenn sie halt eben auf Arena Historic oder Standard spielen wollen, brauchen sie halt diese Karten früher oder später sowieso. Deswegen ist es ein sinnvoller Gedanke zu sagen, okay, ich hole mir irgendwie das ganze Set, wenn es irgendwie rentabel ist. Und das trifft also nicht auf jeden Spieler zu. Also ich persönlich habe gar keine Ambition, meine Arena quasi komplett voll aufzufüllen mit Karten. Weil, ja, ich sehe da keinen Gewinn drin. Und man kann ja die Karten, die man nicht braucht, nicht irgendwie dusten oder verkaufen oder sonst irgendwas, wie man es bei Magic Online oder halt eben in Paper machen kann, wenn man halt eine fünfte Karte dazu bekommt.
Oder in fast allen anderen Online-Kartenspielen.
Ja. Genau. Und es gibt aber auch keine bessere Möglichkeit, an die Karten ranzukommen. Man kann keine Wildcards kaufen für, sagen wir mal, irgendwie, weiß nicht, 5 Euro oder was für eine Mythic Wildcard oder so. Sowas gibt's halt alles nicht. Und Magic Online hat dazu halt noch ein System, was natürlich von extern kommt, aber was halt eben funktioniert im System. Und zwar diese Loan-Programme, wo man quasi Geld in Anzahlungen gibt, sagen wir mal zum Beispiel $250. Und dann halt jeden Monat, den man diesen Loan quasi vorgibt, eine gewisse Gebühr zahlt und sich halt für die Zeit, wo man diese Gebühr hinterlegt, Decks in dem Klienten einfach von dem Anbieter quasi holen kann. Also Card Hoarder zum Beispiel ist da, glaube ich, Vorreiter auf Magic Online, der quasi sagt, okay, gibt uns $250 einmalig und du kannst dir für 250 Euro quasi Karten leihen aus unserer Sammlung, solange wie du willst, mit halt dieser Monatsgebühr, die dazu kommt. ist im Grundsatz eigentlich günstiger. Oder ich mache mal einen ganz anderen Vergleich. Überlegt mal, was ihr euch für 1.700 Euro für einen geilen Rechner hinstellen könnt. So solche Sachen halt. Also ich finde es halt wirklich krass, diesen Betrag zu sehen für ein Free-to-Play-Game, wo es halt einem nicht so bewusst ist, wie viel Kohle man da eigentlich hinterlassen kann. Und ja, wie ist deine Meinung dazu? Also du hast ja das Video dazu, dazu gibt es ja auch ein YouTube-Video, das haben wir auch verlinkt, quasi gesehen. Wie siehst du das denn?
Ich fand das sehr krass. Ich habe mich erstmal erschreckt. Ich bin dann erstmal auf MTG Goldfish gegangen und habe geschaut, was mein Lieblings-Legacy-Deck kostet. Dann habe ich gesehen, $800 und dachte mir, okay, das, was dieser Mann auf Magic Arena in einem Jahr ausgegeben hat, davon kann ich mir zweimal mein Lieblings-Legacy-Deck kaufen.
Ja.
Das fand ich erschreckend, sehr erschreckend. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin immer derjenige, der in erster Reihe steht und sagt, Leute, das teuerste Format, was Magic zu bieten hat, ist Standard. Immer gewesen. Hierbei kommt jetzt noch der besondere Faktor, dass man eben Standard noch mit einem anderen Format gleichsetzt, und zwar Historic, wo man eben diese einzelnen Produkte noch mit reinbringt. Das bedeutet, man darf nicht zurückfallen, was die Standardprodukte angeht, wenn man Standard spielen möchte. Aber wenn man das ganze Magic Arena Erlebnis leben möchte, dann braucht man Historic.
Ja.
Und dann ist es irgendwann unumgänglich, dass man sich Karten entweder craftet, kauft oder eben irgendwie an diese Booster dann rankommt, indem man sie bezahlt.
Ja.
Ich bin ja schon mal ganz froh irgendwie, dass sie aufgehört haben, diese Sets zu machen, sag ich mal. Weil die fand ich auch schon sehr, sehr grenzwertig.
Du meinst die Anthologies, diese
Die Anthologies. Ja. Die fand ich schon sehr grenzwertig. Vor allem, weil sie da auch schon Karten reingepackt hatten, die eben nicht Pioneer-legal sind und teilweise nicht mal Modern-legal.
Ja.
Dementsprechend fand ich es da schon sehr grenzwertig, was sie da gemacht haben, weil sie damit das Format noch seltsamer gemacht haben.
Ja, das stimmt.
Aber jetzt dieses Remastered-Set, was sie jetzt sich angefangen haben, wo man ja wirklich dann anfangen muss und wirklich ein komplettes Set und dann ja nicht nur ein Set, sondern in den Kaladesh Remastered sind ja zwei Sets in einem Block.
Ja.
Die man dann auf einen Schlag nachholen muss. Das ist halt abartig viel. Und wenn man dann noch nicht mal die Booster sich erspielen kann in einem Free-to-Play-Spiel, dann finde ich, stoßen wir an logische Grenzen.
Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, ich finde, es ist halt so ein schwieriger Fall, weil auf der einen Seite mag ich Kaladesh Remastered unfassbar gerne auf dem Klienten zu haben, einfach nur, um halt eben einen Schritt näher an Pioneer zu sein, was ja das nächste, sag ich mal, Hauptformat sein wird, was es halt bei Arena geben wird. Und sie haben es ja schon häufiger auch erwähnt, auch in den State of the Games, dass sie sich immer weiter ranarbeiten an Pioneer. Und es wird ja auch nächstes Jahr Pioneer Masters geben, ein weiteres Zusatzprodukt, was natürlich dann diese Problematik noch weiter dazu kommt. Aber ich glaube, ein Problem, was man am Anfang von Arena, was wir auch schon im Podcast oft besprochen haben, was jetzt immer dringender und immer dringender wird, ist einfach, dass die Ökonomie ein ganz großes Problem hat. Und zwar ist es einfach, dass es keinen effizienten Weg gibt, sich Karten zu kaufen. Es gibt keine Sache, es gibt nicht wie bei Magic Online einen Modus, wo man sagen kann, okay, dieses Deck, sagen wir mal Legacy Death in Texas, das möchte ich jetzt auf Magic Online spielen. Ich habe diese Deckliste, ich gebe die in den Klienten ein und ich kann mir die traden über die Trade-Sachen, über Secondary-Seiten, die dann wie Card Hoarder die Karten teilweise verleihen, aber auch eben verkaufen. So, und sowas gibt's einfach nicht. Wenn ich jetzt sage, ich baue mir jetzt Historic Mono Black Aggro, wo jetzt sehr viele Pieces von dem Pionier-Deck zum Beispiel auch schon jetzt in dem Klienten drin ist, dann muss ich einfach Booster cracken, bis ich glücklich genug bin, genug Mythic Wildcards zu haben, bis ich glücklich genug bin, dass ich die richtigen Karten irgendwie rausziehe und so mir halt ein Deck zusammen grinden. Also anders kann ich es gar nicht sagen. Also es gibt gar keine Möglichkeit, effizient ein Deck zu bauen. Und das ist einfach, es ist so, geht ein bisschen in die Richtung, könnte man argumentieren, so Magic the Gathering, wie Richard Garfield es wollte, von wegen, jeder hat einfach seine Sammlung und baut aus dieser Sammlung sich Decks. Aber wir wissen halt eben auch, dass es eben nicht Magic the Gathering Realität ist, wie man an Decks rangeht. Also in der Regel guckt
ja,
man sich...
Ja, vor allem ein Großteil von Magic ist ja eben ein Trading-Card-Game. Ja,
genau. Das haben sie geschickt rausgelassen.
Ich kann keine Karten traden bei Magic Arena. Ich kann jetzt aber auch keine Karten verkaufen. Ich kann nichts mit diesen Karten machen, wenn sie aus dem Standard rausrotiert sind und ich sage, ich bin jetzt ein Single-Standard-Spieler.
Ja. Und das ist halt eben das Traurige, so gut, also so viele positive Seiten Magic Arena dann auch hat, im Sinne von halt, es ist ein sehr, sehr gutes Einsteigerprodukt oder Einsteigererlebnis, um Magic the Gathering an sich zu lernen. Es ist im Nachhinein, also man muss halt immer gucken, ne, diese 1.700 € oder 1.700 Dollar, die MTG Goldfish für diesen einen Arena-Account ausgegeben hat, das ist verbranntes Geld. Also das wird er niemals wieder zurückbekommen aus dem Klienten. Also das ist halt das Problem, was ich damit sehe. Bei Magic Online oder selbst bei Legacy oder so, super teuren Modern-Decks kann man immerhin sagen, okay, ey, ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr auf Magic oder ich brauche das Geld für, weiß nicht, neuen Fernseher oder für eine Garage oder so. Da kann man aber auch sagen,
oder
ich verkaufe
mein
oder eine Küche, genau. Man verkauft die Karten oder macht sonst irgendwas mit damit und es ist halt, die Sachen haben immer noch Wert. Hier hast du ein Deck und das ist quasi nur, es ist wie ein Videospiel quasi. Also
ja,
wie ein Videospiel,
ist,
was du online gekauft hast.
Es geht eher in diese Microtransaction rein, die eben bei Handy-Games oder bei anderen Spielen eben Vorrang haben. Dieses, ich zahle Geld in das Spiel spielen zu können und eben up-to-date zu sein und die besten Sachen auf dem Spiel mit diesem Spiel spielen zu können.
Ja.
Und irgendwann schaltet sich der Server des Spiels ab und dann war's das. Also es ist nicht das Magic, wie es eigentlich so bis vor Magic Arena eben war.
Hm, ja. Und das Ding ist, wir reden jetzt mit dieser ganzen Problematik und mit der Duplicate Protection und so weiter, mit diesen ganzen Problemen, reden wir eigentlich nur über Mythics und Rares. Dazu kommt halt auch noch Commons und Uncommons, wie dass es mittlerweile 20 verschiedene Versionen von Duress gibt auf dem Klienten, die wohl von drei Playsets in dem Sinne, das absolut selbe Artwork haben. Und das sind halt so Sachen,
da. Ohne andere Nummern praktisch auf der Seite.
Genau, einfach nur quasi Core Set 19, dann ist es Core Set 20, dann ist es Core Set 21. So. Und das ist halt, ich verstehe halt auch nicht, warum es da halt keine offizielle Ankündigung auch gibt, dass das als Problem zumindest wahrgenommen wird, weil es ist halt wirklich einfach wirklich ein Problem. Also ich kann es nicht anders sagen, weil auch ich halt immer so dann denke, also manchmal hat man ja auch so diese Impulse, wo man denkt, ach, weißt du was, ich glaube, ich schau mal, ob ich dieses Deck irgendwie zusammenkriege oder FNM-mäßig oder wenn man irgendwie sich zum Zocken trifft und dann danach merkt, oh, ich glaube, ich probiere das Deck mal. Man guckt, wie teuer das ist, kauft sich bei Card Market oder andere Seiten dann die Singles zusammen, baut es zusammen oder proxt es erstmal, testet es erstmal. Und auf Arena kann ich mir dann sagen, okay, ey, oh, dieses Deck, selbst Budget-Decks oder so, die ja nur so eine Handvoll Rare Wildcards brauchen, das klingt interessant, ich versuche mir das mal zusammen zu craften und dann fängt es schon an. Ich brauche irgendwie 5 Wildcards, Rare Wildcards, habe aber nur 3. Wie komme ich jetzt an die 2 Rare Wildcards, die mir noch fehlen? Ja gut, muss ich halt spielen und hoffen oder Booster öffnen und wieder Geld in die Hand nehmen, potenziell, bis ich dann eine Rare Wildcard habe, aber deutlich mehr, als eigentlich die Karte wert wäre. Und das sind halt diese weirden Nischenfälle. Und ich finde, Magic Arena wird immer weiter dieses Problem und auch in diese Falle tappen, dass halt viel mehr Leute, auch halt gerade Whales, auch Leute, die super viel Geld auf der Plattform lassen, sich halt immer mehr in den Kopf fassen und fragen, warum? Was ziehe ich hier raus? Also, und das ist halt wirklich, wirklich ein Problem.
Ja, das ist ja die Idee gewesen, weshalb dieses Format Historic überhaupt erst entstanden ist, tatsächlich.
Mhm.
Weil, jetzt stell dir mal vor, der Magic Arena Client hätte kein Historic.
Ja.
Dann wären die Karten, nachdem sie aus dem Standard rotieren, tot. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier niemand Historic Brawl spielt, weil es gab es ja eh nur ein einziges Mal.
Ja, gefühlt. Aber da schreien auch die Leute nach.
Es gab
doch
nur ein einziges Mal, soweit ich weiß.
Aber das schreien ja auch die Leute
im Reddit
auch
in den Kommentaren. Aber ich meine, es gäbe es nur einmal. Zumindest das Historic Brawl. Das normale Brawl gibt es ja immer noch.
Ja.
Spielen auch ein paar Leute. Aber das ist auch im Endeffekt ja nur Standard.
Ja. Ja, so. Leider.
Irgendwas mussten sie mit diesen Karten ja machen. Sie konnten ja nicht am Ende hingehen und sagen, ja, übrigens, wir löschen eure Karten.
Hm.
Weil dann würde niemand Geld dafür ausgeben.
Ja.
Sie konnten aber auch nicht hingehen und sagen, ja, okay, wir löschen die Karten und geben euch das Geld zurück, weil dann würden sie nichts verdienen.
Ja.
Und sie wollen ja auch irgendwo was mit dem Magic Arena verdienen.
Ja.
Und damit standen sie vor einem Problem. Und da wurde dann eben Historic geboren. dass sie jetzt Historic anfangen, in Pioneer umzuwandeln, macht das Ganze halt viel, viel schwieriger.
Ja, wobei ich glaube, der Plan für Historic ist tatsächlich Historic, das Legacy von Arena zu machen. Weswegen du ja halt durch die Anthologies, die ich okay fand, ehrlich gesagt, als sie damals rauskamen, weil da hast du ganz klipp und klar, diese Karten bekommst du für 20 Euro, gibst das Geld aus und du hast Playsets von den Karten und du brauchst dich nicht weiter drum zu kümmern. Da haben sie es ja geschafft, die Karten, die du haben willst, für mit einem Preis zu versehen, wo du sagst, ah, okay, ja, damit kann ich leben. So. Und ich glaube halt wirklich, die Idee ist dann irgendwann, wenn Pioneer dazukommt, drei Formate zu haben. Also Standard, dann Pioneer, wo du dann ganz, wie auch in Paper, dieselbe Legalität hast. Und dann halt Historic, wo du dann sagst, okay, alle Karten, die auf Arena quasi gibt, sind legal in Historic. So ein bisschen halt wie Legacy oder die Idee von Legacy ist, was ja auch eigentlich Vintage ist in Paper.
Ist halt auf die paar gebannten Karten dann dementsprechend.
Ja, genau. Und das ist halt, ja, es ist auf jeden Fall ein Problem. Also schreibt auch da gerne mal eure Gedanken in die Kommentare, ob ihr Arena spielt, wie ihr damit zurechtkommt. Und es gibt auch, zugegebenermaßen ist das jetzt ein sehr krasses Negativbeispiel aus einer sehr speziellen Position von einem Content-Creator, der halt eben das braucht, um seine Arbeit zu machen. Da gibt's natürlich noch andere Faktoren, wie er kann sich die Kosten von der Steuer absetzen und so weiter. Das sind jetzt aber quasi Kleinigkeiten. Und es gibt aber auch sehr viele Leute, die halt auch sehr exzessiv draften und auch sehr erfolgreich draften, die es auch schaffen, Sets voll zu kriegen, nur durchs Draften, was ich immer noch sehr verwundernswert finde. Und gerne da mal eure Erfahrungsberichte mal in die Kommentare beziehungsweise auch über Twitter gerne an uns mal schicken. Denn das würde mich mal wirklich, wirklich interessieren, wie das so der Otto-Normalverbraucher sieht. Weil mich persönlich hat Arena so langsam immer sicherer verloren. Und was schade ist, weil es ist eine super Möglichkeit, eigentlich regelmäßig Magic zu spielen.
Gerade jetzt in dieser Zeit,
aber dann muss ich fast schon sagen, spiele ich lieber gar kein Magic als Arena.
Das ist eigentlich etwas, was Magic Arena nicht tun sollte.
Ja, wobei ich da auch, glaube ich, ein bisschen sehr theatralisch bin. Ich glaube, die viele Leute sagen einfach, fuck it.
Ist wahrscheinlich nicht der Einzige, der da so theatralisch ist. Also ich kenne eine Menge Leute, die mittlerweile mit Arena aufgehört haben, weil sie sagen, ich kann weder das Geld noch diese immense Zeit in dieses Spiel stecken.
Ja, das ist halt das ist halt wirklich krass, auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, mir fällt natürlich auch keine gute Lösung ein, wie man Arenas Ökonomie retten kann. Bis auf, dass man sagt, wie bei wie ist nochmal dieses eine Collectible Card Game Online, RuneScape? Legends of RuneScape? Nicht Hearthstone. Nicht das böse H-Wort. Das sagen wir hier nicht. Nein, Quatsch. Aber RuneScape, glaube ich, hat ja auch dieses Ding, wo man sich Wildcards einfach im Shop kaufen kann.
Das weiß ich. Das kann sein.
Was eine, wie ich finde, legitime Sache ist. Man kann ja die Wildcards dementsprechend pricen, dass es sich wieder lohnt. Aber naja. Auf jeden Fall, wie gesagt, gerne eure Gedanken in die Kommentare. Und ich würde sagen, damit sind wir auch schon am Ende von Folge 71 vom Radio Ravnica Podcast. Auch da wieder die allgemeine Anfrage an euch. Wie steht ihr zu den Themen? Werdet ihr euch eine Secret Lair Drop oder die Commander Collection kaufen? Habt ihr am Wochenende euch die Mocs angeguckt, wo Modern gespielt wird und gedraftet wird? Und wie steht ihr zur Arena und wie viel Geld habt ihr schon da gelassen? Wie teuer darf oder wie teuer sollte Arena sein in euren Augen? Vergesst nicht, den YouTube-Kanal Gamery zu abonnieren, damit ihr immer up-to-date bleibt, was neue Folgen Radio Ravnica angeht. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat, und gebt gerne ein positives Review auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Marc, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Immer gerne wieder.
Und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.